Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Matthias Botthoff.
Hallo Carsten, freut mich wieder mit dir eine Runde talken zu dürfen. Und ich habe mir gerade eben, als ich auf dem Weg nach Hause war von der Arbeit, dein letztes Video angeschaut. Die Geschichte über John Jones. Und ich denke mal, auf den werden wir in dieser Talkrunde auf jeden Fall zu sprechen kommen.
Wow, Matthias, du und deine Überleitung. Wo hast denn das gelernt?
Ein Traum, ich weiß. Dein Video übrigens war gut.
Dankeschön.
Und du hast es vollkommen richtig wiedergegeben. Man muss eigentlich Fan sein von John Jones. Und trotzdem hat es immer so einen bitteren Beigeschmack.
Ja.
Weil er halt einfach diese Historie hat. Aber dazu später, ich würde sagen, wir reden erstmal über das vergangene Wochenende, oder?
Oh ja. Oh ja, eine ganze Nacht wach bleiben für einen einminütigen Kampf. Francis Ngannou ist brutal. Also, ich weiß nicht, was mit dem Jungen los ist, ja, aber er fegt einfach die Schwergewichtsklasse weg.
Ja, er scheint halt wirklich echt Bums in den Fäusten zu haben. Und auf den ersten Blick sah das gar nicht so spektakulär aus, wie er getroffen hat. Aber scheinbar war genug Kraft dahinter, so einen Topmann wie Junior Dos Santos zu Boden zu schicken. Also es ging ja wirklich ratzfatz. Ne? Man kann echt sagen, wenn Ngannou einmal trifft, dann gehen die Lichter aus.
Ja, blöd für Junior Dos Santos, ne? Man sollte nie mit seinem Rücken zum Gegner stehen. Boah, vor allem bei einem Francis Ngannou kann das unschön enden.
Das macht den Mann halt enorm gefährlich. Der hat halt wirklich die Fähigkeit, jederzeit mit einem Schlag den Kampf zu beenden. Also in jeder Situation, in jedem Winkel, egal wie der schlägt. Bei Alistair Overeem haben wir den Aufwärtshaken gesehen, den Uppercut.
Ja,
war so ein Mörderding. Und jetzt haben wir eigentlich einen ganz komischen Schlag gesehen. So von so ein hinten über die Schulter drüber. Und trotzdem hat es ausgereicht, den Kampf zu beenden.
Mensch. Francis Ngannou sollte jetzt auf jeden Fall in meinen Augen einen Titelkampf bekommen. Zuerst natürlich Stipe gegen Cormier, danach aber bitte unbedingt gegen Francis Ngannou. Die Sache ist halt die, Dana White ist sich da selber noch nicht so sicher und das kann ich auch verstehen, denn wir haben ja einige Optionen offen. Gewinnt Stipe, vielleicht gibt es einen dritten Kampf, ne?
Ja.
Wenn es jetzt 1-1 steht. Oder, wenn Cormier gewinnt, dass Cormier quasi sagt, okay, er gibt den Titel nicht her, aber er geht nochmal runter ins Halbschwergewicht und trifft dort auf seinen Erzfeind.
Ne? Ganz, ganz schwierig zu sagen, wie das da weitergehen wird. Aber Francis Ngannou steht in Lauerposition. Der nächste Titelkampf, geht wahrscheinlich nicht an ihm vorbei.
Ja, absolut. Wenn man das aber so sieht, wie Francis Ngannou einfach jeden K.O. haut, da muss man sich fragen, Alter, wie gut war Stipe bitte in diesem Kampf?
Ja.
Wenn man sieht, Wahnsinn. Dass Ngannou alles und jeden ausnockt in einer Runde, in einer Minute meistens sogar, wie gut war Stipe? Oder ist Stipe?
Ja. Und wie gut ist dann ein DC, der Stipe geschlagen hat.
Und wie gut ist denn John Jones, der DC zweimal
geschlagen hat? Es ist aber tatsächlich so. Darüber muss man sich die Gedanken machen. Und wird es vielleicht, nehmen wir an, John Jones gewinnt am nächsten Wochenende seinen Kampf. Wird er vielleicht hochgehen ins Schwergewicht?
Nee, meine ich nicht. Glaube ich nicht.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber überleg mal, Stipe gewinnt. Danach hört DC auf. Dann kämpft Stipe gegen Ngannou. Ngannou gewinnt gegen Stipe. John Jones geht hoch und kämpft gegen Francis Ngannou. 2020 im Juli. Hä? Wahnsinn, oder?
Ja, aber ich würde da persönlich denken, dass John Jones gewinnen würde. Also gut, das ist jetzt natürlich, jetzt fantasieren wir ein bisschen und so, ne? Aber ja, geiler Kampf.
Es bleibt auf jeden Fall spannend.
Egal was passiert, Hauptsache John Jones bekommt so eine Herausforderung, wo man sich denkt, ja, jetzt wird es mal wieder richtig spannend. Ja. Denn wenn wir mal auf das kommende Wochenende schauen, da kämpft er nämlich gegen Thiago Santos. nicht seine größte Herausforderung, ne? Finde ich persönlich.
Ja, du warst ja der ganzen Sache schon die ganze Zeit kritisch gegenüber. Aber ja, man hofft natürlich immer auf so ein kleines Wunder. Jetzt nicht, dass ich Jon Jones eine Niederlage wünsche, aber ein spannender Kampf, ein guter Kampf, so wie damals gegen Gustafsson, also der erste Kampf, so ein Ding wäre schon mal wünschenswert wieder, weil die letzten Titelverteidigungen für Jon Jones waren echt easy, oder?
Ja, sorry. Sorry. Ja, absolut. Absolut. Und ich sehe aber keinen Grund, warum ich jetzt sagen würde, oh, gegen Thiago Santos, da wird es jetzt arg viel schwieriger als gegen Anthony Smith oder gegen Gustafsson im Dezember oder so. Ne, Thiago Santos, klar, großer, bulliger Typ, kann alles und jeden K.O. hauen, aber nicht so intelligent einfach wie Jon Jones.
Ja, Jon Jones hat halt diese hohe Kunst, sich stetig, man hat das Gefühl, er entwickelt sich stetig weiter, er überrascht immer wieder mit neuen Techniken irgendwie, finde ich zumindest. Er macht immer wieder Sachen, wo man vorher gar nicht mit gerechnet hat, und er schafft halt wirklich auch jeden irgendwie, ja, wie soll man das nennen, auszukämpfen. Wie so ein Schachspieler sehen die Leute irgendwie schlecht gegen ihn aus. Also zumindest war es jetzt bei Anthony Smith so, es war bei Gustafsson so. Der Einzige, der halt halbwegs gegen ihn glänzen konnte, war meiner Meinung nach bisher DC.
Ja, ich meine, es kommt einem ja wirklich so vor, als würde Jon Jones mitten im Kampf quasi, während er da steht, analysieren, wie sein Gegner kämpft.
Ja.
Und aufgrund dieser Analyse sein Gameplan erstellen.
Ja.
Natürlich geht er mit dem Gameplan rein, aber Jon Jones liest seine Gegner unfassbar gut. Und wenn man, ja, wie soll ich sagen, wenn man ihn kämpfen sieht, so sieht man keinen anderen. Ja.
Ja, denke ich mir auch. Und man weiß gar nicht zu sagen, wo ist jetzt die Stärke von einem Jon Jones? Könntest du das sagen? Da ist er besonders stark oder da ist er. Nein, irgendwie kann er alles. Ja?
Also ich würde vor allem seine Kicks. Vor allem seine Kicks, denke ich. Er nutzt halt seine Reichweite und seine Oblique-Kicks. Achtet mal drauf, Jon Jones macht immer viele Oblique-Kicks. Das sind die.
Ja, er weiß es aber gut zu dosieren. Wenn man sieht, den Kampf gegen DC, da hat er ja zum Kopf eigentlich überhaupt nicht getreten. Hat zum Körper gearbeitet, hat zum Bein gearbeitet. Und dann auf einmal holt er so einen High-Kick raus und dämmelt dem so gegen den Schädel, wo keiner von uns DC natürlich auch nicht mit gerechnet hat. Also dieses Umschalten, immer wieder eine Technik rausholen, diese Flexibilität auch hochzukicken, tief zu kicken, Ellenbogen, Kniestöße zu ringen und auch am Boden. Er hat ja auch schon Gegner am Boden besiegt. Also irgendwie kann er alles und ist einfach sehr komplett vom Kämpfen her.
Einer der Greatest of all time. Muss man einfach so sagen.
Und meiner Meinung nach kann Santos nur gewinnen, wenn er volles Risiko geht, ohne Rücksicht auf Verluste,
ja,
und im Schlagabtausch den Knockout schafft. Das ist meiner Meinung nach die einzige Möglichkeit, die er hat. Weil ansonsten ist er von seinen Fähigkeiten nicht auf dem Niveau wie ein Jon Jones.
Die Frage ist halt, würde sich Jon Jones auf so einen Schlagabtausch überhaupt einlassen?
Normalerweise ist er zu clever dafür.
Ja. Ne, vor allem gegen Thiago Santos. Er wird ja wissen, wo sind Thiago Santos seine Chancen? Ne?
Ja.
Wo muss er aufpassen? Und wenn er merkt, Thiago Santos will hier einen Brawl in Max Holloway-Manier, der wird sich nicht drauf einlassen, denke ich.
Ich denke auch, er ist zu schlau dafür. Er würde es nicht wie ein Cody machen und dann
ja, kaum ja, gehen. Ja, klar,
ich glaube, er wird sich da schlauer aus der Affäre ziehen. Ja.
Eine Sache muss man ja auch sagen. Ja, er war zweimal gedopt. Ne? Einmal offiziell wegen Dickpills, das zweite Mal wegen, ich weiß nicht, war auch aus Versehen, offiziell zumindest. Aber diese Intelligenz, die kann man nicht dopen. Ja, die kannst du dir durch kein Doping der Welt, kannst du dir diesen Fight-IQ irgendwie herholen. Diesen Fight-IQ hat er einfach. Und das
den hat er definitiv. Ja. Und er scheint auch mental unheimlich stark zu sein. Weil diese Rückschläge hinzunehmen, raus zu sein aus dem Fight-Business,
Ja.
wieder reinzukommen mit dem Leistungsdruck, das musst du erstmal mental alles auf den Schirm kriegen. Und das komischerweise hat er auch irgendwie hundertprozentig drauf. Also
Ja,
man
mehrmals.
hat nie das Gefühl gehabt, man hat nie das Gefühl gehabt, dass er die Nerven verliert, dass er außer Kontrolle gerät, dass er Angst hat. Er hat Selbstbewusstsein, er hat diesen hohen Fight-IQ und er scheint mental wirklich auch sehr stark zu sein.
Ja, absolut. Absolut.
Das Einzige, was halt ein Bonus sein könnte für Santos, dass John Jones den Kampf vielleicht etwas zu sehr auf die leichte Schulter nimmt.
Das habe ich mir aber auch schon überlegt.
Das können wir natürlich hier jetzt nicht beurteilen.
Ja.
Wir kennen sein Training nicht, wir kennen sein Camp nicht. Wir wissen auch nicht, wie er Sonntagmorgen oder Samstagnacht, vielmehr, wie auch immer, drauf sein wird, von der Einstellung her, vom Kopf her. Aber das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen könnte. Jetzt hat er relativ zeitnah hintereinander gekämpft, hat dominant die letzten Kämpfe gewonnen, fast spielerisch könnte man sagen, dass er vielleicht doch ein bisschen jetzt an Fokus verliert und dann vielleicht in so einen Fauststoß oder so reinläuft. Das könnte ich mir vorstellen.
Das war ja schon sein Problem im ersten Kampf gegen Gustafsson. Er hat Gus einfach viel zu. Er hat ihn nicht ernst genommen, weißt du? Und ich habe so das
Ja.
Gefühl, boah, was passiert, wenn er diesen viele Fehler nochmal macht? Und zwar diesmal bei Thiago Santos. Vor allem Thiago Santos hat eine sehr gefährliche Knockout-Power. Weißt
Das auf jeden Fall. Also der
Ja.
hat richtig Bums, der Typ. Ne? Wenn der einmal dran ist, also er hat durchaus seine Chancen. Ja, das, da sehe ich jetzt überhaupt kein Problem. Aber ja, man muss halt gucken, wie John Jones fokussiert ist, wie er den Kampf annimmt. Ansonsten von Fähigkeiten her sind wir uns, glaube ich, mal wieder einer Meinung, ist John Jones auf alle Fälle der bessere Mann.
Ja, wie würdest du denn den Kampf prognostizieren?
Ich könnte mir vorstellen, dass John Jones TKO gewinnt, dritte Runde.
Jo, das hätte ich jetzt auch gesagt, deshalb sage ich zweite Runde. Jon Jones durch Knockout.
Könnte ich mir schon vorstellen, ja.
Mensch.
Aber wir haben ja nicht nur John Jones am Wochenende, sondern wir haben ja eine Fightcard. Ah, leck mich doch am Arsch. Ist das geil, oder?
Also die Fightcard ist geil, der Rest jetzt nicht so von dem, was du da genannt hast.
Naja, no
Mensch.
homo, mir so rausgerutscht.
Mensch, Matthias, gerade hatten wir es über einen unkontrollierten Brawl. Und welche Frau ist denn das Sinnbild für einen unkontrollierten Brawl im Kampf und K.O. gehen? Genau, Chris Cyborg, richtig geraten. So.
Aber die wird nicht
Nein,
kämpfen,
nein, nein,
sondern
nein,
die
nein.
wird
Sondern
damalige Gegnerin wird kämpfen.
genau. Ihre Bezwingerin. Chris Cyborg hat
Ja.
den Kampf ja abgelehnt, ne? Schon gewusst?
Interessanterweise, ich kann mir das nur schwer vorstellen, aber wenn du das natürlich sagst, dann ist es so.
Das sagt der Man in Yunus. Das sag nicht
Ja, ich
ich.
habe das, ich hab das natürlich auch gehört. Ja.
Ja.
Total überrascht. Keine Ahnung, warum sie abgesagt hat. Weißt du es?
Nee. Aber weißt du, wovon ich auch keine Ahnung habe.
Vom Bodybuilding, von gesunder
Das
Ernährung.
auch. Aber davon, warum Holly Holm einen Titelkampf bekommt. Ich verstehe es. Ich verstehe es nicht.
Ja, aber sie hat ja auch einen Namen. Sie ist ja auch so eine Art, eine Legende vielleicht noch nicht, aber sie hat ihre Positionierung, sie hat ihren Namen, sie ist eine Top-Fighterin. Also ich kann schon verstehen, dass man ihr so einen Kampf gibt.
Naja, ich meine, sie gewann im Dezember 2017. Entschuldigung, sie hat verloren gegen Chris Cyborg. Danach hat sie gegen Megan Anderson gewonnen. Und jetzt kriegt sie wieder einen Titelkampf.
Ja, aber sie ist doch auch so ein Conor McGregor-Typ. Man sieht sie einfach gerne kämpfen.
Hä?
Sie hat Erfahrung, sie hat Fähigkeiten. Sie hat damals Ronda spektakulär geschlagen, wo keiner damit gerechnet hat. Und ja, ich denke schon, sie hat's verdient. Sie ist halt auch hier, sie ist auch ein Publikumsmagnet. So
Ja,
Preacher's Daughter, ich finde schon, dass sie eine große Fanbase hat, oder?
ich weiß nicht. Also ich glaube, da haben wir eine andere Ansicht. Holly Holm jetzt mit Conor McGregor zu vergleichen, uff, ich nein, weiß nicht, Matthias.
Aber na, mit Conor McGregor kannst du nicht niemanden, aber der würde ja auch sofort einen Titelfight kriegen, obwohl er es eigentlich nicht verdient hat.
Ja, aber...
Aber da zieht halt der Name, da zieht halt die Kohle, da... Warum nicht?
Naja, Matthias, es ist ja mal so. Von den 6 meistverkauften UFC-Pay-Per-Views aller Zeiten stand Conor 5-mal im Main Event.
Ja, aber Holly Holm, nur um die Kohle.
Holly Holm
ja.
Nicht. Ah, Moment, ja, Moment. Sie stand aber, glaube ich, im 7. oder so stand sie im Main Event gegen Rousey. Also Holm gegen Rousey hat sich auch mega gut verkauft, das muss man schon sagen. Ja, man kennt
aber
sie.
Aber wie viel Carsten, wie viel Namen im Frauen-MMA sind einem denn wirklich geläufig?
Also ich kenne...
Da hast du doch 4, 5, die einen bekannten Namen haben und die anderen sind austauschbar. Und eine von den 4, 5 ist halt nur mal Holly Holm.
Ja, es kommt natürlich drauf an, inwiefern, also Rachel Ostovich, Paige Van Zandt und so weiter, die kennt vermutlich auch jeder.
Naja.
Und dann gibt's, ja klar, Nunes, Cyborg, Holm.
Shevchenko,
klar. Joanna, Thug Rose. Die gibt's auch noch.
Ja, ich glaube nicht, dass sie so einen großen Namen haben wie Holly Holm. Die hat sich schon sehr bekannt gemacht durch ihren Kampf mit Ronda.
Ja klar, sie ist die Zerstörerin quasi. Sie hat den Untergang von Rondas MMA-Karriere eingeleitet. Und
aber letztendlich ist egal. Ich finde, es ist eine spannende Paarung und ich freue mich auf den Kampf.
Ich mich auch, geiles Co-Main-Event.
Ich will den Kampf sehen.
Mega geil.
Ich will den Kampf sehen. Also
Holly Holm, mehrfache Boxweltmeisterin. Kickbox, sorry. Mehrfache Kickbox.
Beides. Kickboxen, Boxen, ja, da ist schon eine große, lange Historie hinter sich.
War mal UFC-Champion. Also ist auch noch hin. Man darf sie ja nicht abschreiben oder so, ne? Und gegen Chris Cyborg zu verlieren, ist jetzt auch keine Schande.
Ja, und wen hättest du lieber gesehen als gegen Amanda Nunes?
Naja, ich hätte lieber Cyborg gegen Nunes gesehen.
Okay, aber die hat ja abgelehnt, hast du ja selber gesagt. Da pflichte ich dir bei, da bin ich einer Meinung, hätte ich auch natürlich lieben gerne gesehen. Aber aus irgendeinem Grund hat sie ja keinen Bock gehabt.
Ja, und jemand anders gibt's nicht, in meinen Augen. Jemand mit diesem Namen wie Holm gibt es sonst gar nicht. Ne?
Siehst du, da sind wir uns wieder einer Meinung, deswegen kann ich es gut verstehen, dass der Kampf am Wochenende stattfindet und es ist für mich ein Frauenkampf, auf den ich mich freue und Frauenkämpfe freut man sich ja nicht immer drauf, manchmal denkt man sich so, okay, jetzt ist die Zeit, wo ich mir ein paar Chips hole, aber bei dem Kampf werde ich definitiv gefesselt, gebannt in den Fernseher starren.
Ja.
Und ich freue mich drauf, weil Amanda Nunes und Holly Holm, normalerweise sind denen ihre Kämpfe nie langweilig.
Was ist denn deine Prognose?
Boah, also normalerweise, ich glaube nicht, dass die Amanda zu schlagen ist.
Okay.
Die hat einfach den Bums, die hat im Moment den Drive, die hat den Rückenwind, die ist heiß, die ist hungrig, die arbeitet in einem super Team, die ist ja auch im American Top Team. Und ich denke, mit dem Rückenwind nach ihren letzten Kämpfen wird die nach vorne marschieren und die Holly besiegen.
Ja, aber in welcher Runde? Wie?
Ich denke, durch K.O.
Aha.
Und vielleicht sogar in der ersten Runde schon.
Okay, da sehe ich das ganz anders. Ich denke, sie wird gewinnen, aber durch Decision. Holly Holm wird nicht K.O. gehen, glaube ich.
Ja, hast du gar nicht so unrecht, weil wenn man bedenkt, was die schon für Schlachten geschlagen hat, und wenn man sich auch mal ihre alten Boxkämpfe anschaut, also Holly K.O. zu schlagen, da musst du schon echt Dampf auf dem Kessel haben. Also die kann einstecken, die hat eigentlich auch eine gute Beinarbeit und die wird, glaube ich, nicht so kopflos nach vorne gehen wie Chris Cyborg.
Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass Holly Holm auch in einem super Team trainiert, Jackson Wink.
Ja.
Demselben, sie trainiert im Trainingscamp von? Dein Einsatz, Matthias?
Haus raus.
Ja, von John Jones. Die haben zusammen trainiert fürs Event.
Ja, ich habe so Sparringsaufnahmen gesehen. Das war natürlich kein ernsthaftes Sparring,
Ja.
sondern nur wahrscheinlich ein bisschen Spaß für die Kamera. Aber ich habe sie da miteinander kicken und boxen sehen, ja.
Genau, sind beide bei Jackson Wink, da haben sie zusammen für ihren Kampf bei UFC 239 trainiert. Aber gut, Matthias, du sagst erste Runde K.O., ich sag Decision. Aber kommen wir mal
Ja.
zum nächsten Kampf, bei dem man.
Wobei beides wirklich, wirklich möglich
Ja.
ist. Aber wir sind uns einer Meinung, dass Amanda eigentlich gewinnen sollte.
Sie ist einfach die beste. Die beste
Ja, die ist im
Frau
Moment
im
heiß wie
MMA aller
Frittenfett.
Zeiten.
Ja, ich denke auch.
Kommen wir mal zum nächsten Kampf, der auf jeden Fall auch nicht langweilig wird. Jorge Masvidal gegen Funky Ben Askren.
Ah, geile Sache. Allein das ist ja schon eigentlich ein Main Event, oder?
Ja, von der Fight Night auf jeden Fall.
Weil beide Charaktere allein schon so interessant sind. Und da ist man einfach heiß drauf. Also ein Mega-Fight. Und ja, ich bin gespannt, wie Masvidal das Ding rocken will.
In meinen Augen ist das ja eine eindeutige Geschichte. Also für mich steht der Sieger jetzt schon zu 99% fest. Persönlich denke ich.
Ja, ich denke vom Kampfstil her hat Masvidal da keine Chance.
Eben, exakt. Auf dem Papier wird Ben Askren das easy peasy gewinnen. Masvidal ist nicht so ein Typ wie Robbie Lawler. Und ich
Ja.
sag's euch nochmal, schaut euch mal Robbie Lawler gegen Ben Askren an. Robbie Lawler, sein Blick sagte einem, dass er den jetzt umbringen will, da im Cage, ne? Und trotzdem hat Ben Askren alles überlebt. Einmal diesen brutalen Slam, dann das brutale Ground and Pound und hat dann durch einen Choke gewonnen.
Ja, ich denke auch die Ringerfähigkeiten von Masvidal sind einfach zu schlecht. Das ist mehr ein Stand-up-Fighter, der liebt es zu boxen, zu kicken, der liebt den Schlagabtausch und Askren wird sich darauf nicht einlassen. Der wird reingehen, wird den sofort zu Boden bringen und am Boden sehe ich da für Masvidal keine Chance.
Ein so schlechter Ringer ist Masvidal aber gar nicht, muss man schon dazu sagen. Denn ich erinnere mich, Masvidal, was meinst du, mit welchem Kämpfer ist ein Typ wie Masvidal gut befreundet?
Mit Khabib? Nee.
Nee, okay, Matthias, gib's auf.
Mit welchem
Mit
Ringer ist er denn befreundet?
Colby Covington.
Ach so, nee, wusste ich jetzt nicht.
Ja. Und also gut, jetzt gibt es da so ein bisschen Streitereien, weil Masvidal den Titelkampf will und das wollte Covington auch und tralala.
Na, doch nicht so gute Freunde.
Naja, wenn es um Geld geht, weißt du.
Ja.
Und ja, Masvidal, der hat da auch mit dem Covington gerungen und so weiter. Also so schlecht ist der Masvidal nicht, aber klar, er ist nicht auf dem Level von Ben Askren. Ben
Ja, der
Askren, jemand, der bei den Olympischen Spielen teilgenommen hat, man, das muss man sich mal vorstellen. Ne?
Ja, also wenn Ben Askren es schafft, seinen Stil durchzusetzen, dann sehe ich da einen relativ langweiligen Kampf auf uns zukommen. Also von der Paarung her spannend, aber ich vermute, das wird direkt auf den Boden gehen. Der Ben Askren wird den festlegen, wird den am Boden versuchen, die ganze Zeit zu halten. Und ja, so wird's ablaufen.
Wie ein typischer Ben Askren-Kampf halt.
Genau.
Denke ich auch. Ich denke auch, Ben Askren durch, sagen wir, Decision.
Ja.
So, dann haben wir eine sehr interessante Paarung. Jan Blachowicz, der übrigens in seinem letzten Kampf gegen Thiago Santos verloren hat. Also vielleicht hätten wir Jan Blachowicz gegen John Jones gesehen eigentlich.
Ja.
Gegen Luke Rockhold im Light Heavyweight. Luke Rockhold geht eine Gewichtsklasse hoch. Und das ist mega spannend in meinen Augen. Wir haben im Light Heavyweight Luke Rockhold. Wir haben jetzt Chris Weidman dort. Das wird hier nochmal richtig spannend.
Ja, gucken wir mal, was Luke Rockhold noch drauf hat. Ja, also.
Das ist ja wie Tyron Woodley, der jetzt plötzlich Rapper geworden ist. Ne? Also gut, Luke Rockhold wurde kein Rapper, sondern Model. Modelt für Ralph Lauren. Die Marke kennen vielleicht einige von euch. Nee, alle von euch eigentlich, wenn wir mal ehrlich sind. Und ja, kommt jetzt zurück. Das letzte Mal gekämpft hat er im Februar 2018 gegen Joey Romero. Ich denke, jeder kennt die Szene nach dem Kampf, wo es da eine kleine Knutscheinheit gab von Romero. Ja, das war sein letzter Kampf. Hat er scheinbar lange gebraucht, um es zu verarbeiten.
Ja, das hat ihm dann doch wahrscheinlich jeglichen Kampfeswillen geraubt. Das war ihm dann zu viel Liebe. Ja, normalerweise ist er ein sehr kompletter, guter Fighter.
Ja.
Aber wie viel Dampf hat er noch? Wie viel Ehrgeiz hat er noch? Und Blachowicz ist kein schlechter Mann. Also der hat schon was drauf. Ist
ja
schwer zu sagen, wer da gewinnt. Aber Luke Rockhold trainiert natürlich in einem sehr guten Team.
Der trainiert im Hard Knocks, ne?
Trainiert nicht mit DC zusammen?
Nicht mehr, ne.
Nee, okay.
Also gut. Scheinbar nicht. Ich habe es nur so mitbekommen, dass Ismail Naoudiev, der ja jetzt hier in den Early Prelims ist, ne? Deutschsprachiger UFC-Fighter aus Österreich, der trainiert mit dem Luke Rockhold zusammen. Mhm. Und die trainieren bei 365 Hard Knocks, heißen die. 365 Hard Knocks.
Siehste, Carsten, deswegen bist du so extrem wichtig für diesen Podcast. Ja. Ich meine, letztendlich hast du von Kampfsport keine Ahnung, aber du hast den ganzen Tag Zeit, dir diese ganzen Sachen reinzufahren.
Ja, Mensch, das ist es.
Abends mit so einem Wissen zu glänzen. Ja. Wahnsinn. Gut, dass ich dich dabei habe.
Ja, wir brauchen ja eine gesunde Mische, ne?
Ja, absolut.
Jemand, der weiß, was abgeht außerhalb vom Oktagon, und einer, der weiß, was abgeht innerhalb vom Oktagon.
Wobei ich natürlich noch nie im Oktagon gestanden habe, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich meine, ich habe schon drin gestanden, aber ich habe nicht gekämpft.
Ja, Matthias, es ist noch nie zu spät, ne?
Ja, und dann jetzt, um es jetzt nochmal einzuwerfen, ich war natürlich am Wochenende todtraurig, als Junior Dos Santos verloren hat, weil ich ihn natürlich persönlich kenne.
Ja, ja, klar.
Deswegen hofft, aber er würde gewinnen.
Ja.
Aber,
Was ich aber sagen muss, Matthias, hast du schon gewusst, habe ich das schon mal erzählt, dass ich bei der UFC Prag Cage-Side saß?
Nein, ehrlich,
ja.
Das ist ja unglaublich.
Ja, weil damals
kämpft. Das würde mich ja jetzt überhaupt nicht stören, dass du das jetzt zum, ich glaube, 11. oder 12. Mal erzählst.
Ja, damals hatten wir im Main Event Thiago Santos gegen Jan Blachowicz, ne? Und jetzt guck dir mal an, was dieses Event alles, wie soll ich sagen, was aus diesem Main Event alles passiert ist.
Ja,
was
das nicht bringt.
Vielleicht hätten wir ansonsten John Jones gegen Jan Blachowicz und Luke Rockhold gegen Thiago Santos. Die
entscheidend dieses Wochenende war in Prag.
Ja. Unfassbar, ne?
Bei dem dabei sein durfte ich.
Ja.
Aber wen haben wir denn jetzt noch? Es sind, glaube ich, 5 Kämpfe. Jetzt haben wir 4. Wer ist noch da? Wir haben den 5. Kampf.
Diego Sanchez gegen Michael Chiesa.
Ach, genau. Finde ich aber auch ganz interessant. Diego Sanchez macht eigentlich immer gute Kämpfe und gibt eigentlich immer Vollgas. Also er hat, glaube ich, einige Fight of the Night-Bonusse eingesackt. Also jetzt kein langweiliger Kämpfer.
Ja, aber auch niemand, der jetzt... also sein letzter Kampf war gegen Mickey Gall.
Ja, den hat er aber verprügelt.
Hat 2 Siege und 2 Niederlagen in den letzten 4 Kämpfen.
Ja, aber wie gesagt, gibt immer Vollgas. Entweder teilt er aus oder kriegt aufs Maul. Also kein langweiliger Typ. Aber nach vorne kommen wird natürlich nicht mehr.
Ja, Michael Chiesa hat zuletzt gegen Carlos Condit gewonnen. Den gibt's ja auch noch.
Carlos Condit ist ja eigentlich schon eine Legende.
Ja.
War ja wirklich ein Topmann damals. Hat auch mal, glaube ich, einen ziemlich guten Kampf gegen GSP gemacht.
Oh ja.
Hat dann allerdings, glaube ich, nach seiner Verletzung nicht mehr so richtig die Form gefunden. Ich meine, Carlos Condit hatte dann einen Kreuzbandriss und danach war... Ja.
Boah, 5 Niederlagen in
Folge. War so der Karriereknick.
Weißt du, was mir ganz spontan einfällt? Clay Guida, ne?
Ja.
Sein nächster Kampf steht fest. Ich habe zwar vergessen, gegen wen, aber... Doch, Jim Miller. Gegen Jim Miller.
Och, das ist auch nur so ein alter Haudegen. Jim Miller hat doch, glaube ich, auch unendlich viele Kämpfe. Der hat doch bestimmt schon... 13.000 Käfigkämpfer auf dem Buckel.
Ja, ich weiß doch gar nicht. Aber
der Miller ist da auch so ein älterer Fighter.
Ja, das ist mir aufgefallen. Ich fand's witzig, dass man hier einen Kampf von Clay Guida oder Guida, ich weiß gar nicht, wie man ihn genau ausspricht, dass man da einen Kampf von ihm ins in die Hall of Fame nimmt, in die UFC Hall of Fame, aus dem Jahr 2008 oder sowas. Und er kämpft einfach immer noch. Das ist wirklich.
Ja, der krass. Typ ist eine Maschine. Der kämpft auch immer gleich. Also jeder Kampf von dem sieht gleich aus.
Echt?
Der schüttelt die Haare rechts, links, marschiert nach vorne.
Ja. Auch nicht schlecht. Matthias, wann kämpfst du denn?
Tritt halt auf der Stelle. Ich?
Ja.
Ich kämpfe morgens mit dem Aufstehen, aber sonst kämpfe ich nicht mehr.
Ja, und toll, wenn es mal ein paar Hater wieder gibt. Ne?
Ja, genau.
Mensch.
Ja, auf alle Fälle eine mega spannende Fightcard am Wochenende.
Wir haben in den Prelims Claudia Gadelha, die kennt man noch.
Ja.
Wir haben Gilbert Melendez gegen Arnold Allen.
Ja, Melendez, den finde ich jetzt nicht so spannend.
Und halt in den Early Prelims, wie gesagt, Ismael Naudiev gegen Chance Ron Country. Ron Country, ich weiß nicht, wie man den anderen ausspricht. Ja, cooler Kampf, einfach weil Ismael Deutsch spricht, mit der österreichischen Flagge einmarschiert. Cooler Typ auch, sehr, sehr freundlicher Typ, muss ich sagen.
Ja, cool. Sehr schön. Wo wir gerade bei sehr, sehr freundlich sind. Am letzten Wochenende war ja auch GMC. Hast du geguckt?
Ja, Logo.
Wie fandst du die Veranstaltung?
Gut. Hat mir gut gefallen. Haben geile Kämpfe geliefert. Schade, dass Schiffert verloren hat. Das fand ich sehr, sehr schade.
Ja, aber der Gegner war echt gut. Hat einen super Kampf gemacht, der Gegner.
Halt am Boden. Sehr, sehr stark. Ne? Und
ja.
Klar, der Bodenkampf, das ist Felix seine Schwäche. Was ich gut fand, dass es auf ProSieben Max lief. Das ist ein mega wichtiger Schritt für alles. Für alles einfach, ne? Da gab es noch eine Kämpferin, die war im Sat.1 Frühstücksfernsehen. Die Sendung kennt wahrscheinlich auch jeder.
Ja, das ist, wahrscheinlich ist die, ich weiß zwar jetzt nicht, wer da im Frühstücksfernsehen war, aber das ist wahrscheinlich diese Judo-Kämpferin.
Ja, genau.
Ja.
Die war im Frühstücksfernsehen.
Ja, die scheint ja eine relativ große Fanbase zu haben. Und die hat ja ihren ersten Profikampf gewonnen.
Genau. Ja, GMC 20 war cool. Wäre auch gern dort gewesen, kam aber leider nicht dazu. Wie fandest du es denn, Matthias?
Ja, ich fand die Kämpfe gut. Ich war auch überrascht von gerade die Ausdauerleistung der Kämpfer fand ich sehr gut.
Ja.
Natürlich hatten wir jetzt noch keine Kämpfer gehabt, die sehr überragende Kampfrekorde hatten. Da waren natürlich auch noch viele dabei, die noch nicht so oft gekämpft haben. Aber es war nicht langweilig, es war spannend, waren gute Techniken zu erkennen. Es war super moderiert. Also sehr unterhaltsam gemacht, das Ganze. War eine super Veranstaltung. Ich finde, eine gute Werbung für den deutschen Kampfsport, fürs deutsche MMA.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht müssen wir mehr GMC machen, tatsächlich. Wobei, nee, für GMC gibt's schon den Run Fighting Podcast. Da sprechen die auch immer ausführlich über solche Themen.
Ja, wir haben uns halt jetzt auf das kommende Wochenende konzentriert, weil es einfach ein Riesen-Event ist.
Oh ja, ja, also UFC 239, das ist doch bisher die Fightcard des Jahres, ne?
Ja, vom Gefühl her würde ich sagen, mir fällt gerade keine bessere ein.
Dann klar, wir kriegen ja noch Stipe gegen DC.
Wir hatten letztens auch schon mal so eine gute, was war denn das nochmal? Ja, ich kann es leider nicht nachgucken. Aber
meinst du die UFC 235? Das war Jones gegen Smith, Woodley gegen Usman, Cody Garbrandt.
Genau. War auch eine Hammer-Fightcard.
Ja, mega, ne?
Ja. Also freuen wir uns aufs Wochenende und schauen mal, was die Veranstaltung so bringt. Gibt mit Sicherheit viel Material, wo wir dann drüber sprechen müssen.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht haben wir dann einen neuen Champion oder eine neue Championess.
Durchaus möglich.
Ich bin also mal
gespannt. Kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber
nee.
Im Kampfsport ist alles möglich. Man hat es ja immer wieder gesehen, auch wenn man im Boxen gesehen hat.
Klar, aber
da kommt so ein kleiner Taco-Verkäufer aus Mexiko und schlägt den Super-Champion aus England, das Under Armour-Model. Also alles ist möglich.
Ja, Eben.
Ist auch mal möglich, dass eine MMA-Legende vor einer Disco aufs Maul kriegt. Gibt's auch.
Meinst
Hast du
du
es
BJ
mitbekommen?
Penn?
Ja, das tut mir in der Seele weh, echt.
Naja, über BJ Penn liest man ja auch immer wieder komische Sachen. Er soll einen Bauer mit einer Machete bedroht haben und so ein Zeugs, ne?
Ja, dass der immer alle Latten am Zaun hat, merkt man ja schon. Jetzt macht er einen Kampf nach dem anderen. Ich glaube, der hat jetzt 7 Mal hintereinander verloren. Und dann schlägt er sich vor der Disco und Alkoholprobleme soll er angeblich haben. Ich verstehe das nicht echt. Das hat doch so
Ja.
ein Mann nicht nötig. Warum macht man sich seinen Namen so kaputt? Der könnte doch als Trainer sich eine goldene Nase verdienen und Feierabend. Nein, was macht er? Schlägt sich in Diskotheken rum, säuft sich einen an und lässt sich 7 Mal hintereinander da verprügeln im Käfig. Also ich verstehe das nicht. Schlimm.
Sein letzter Sieg war gegen Matt Hughes.
Scheiße. Das ist ja ewig her.
2010?
Ach du Scheiße.
BJ Penn hat das letzte Mal vor 9 Jahren gewonnen und kämpft immer noch aktiv, ne? Muss man mal sagen.
Hat er wenigstens vor der Disco gewonnen?
Das, gut, so viel weiß ich jetzt nicht, aber ich habe so ein Bild gesehen. So eine typische Kampfankündigung. BJ Penn versus Türsteher.
Ja, ich habe so ein kurzes Video gesehen. Das sah aber jetzt aber auch nicht toll aus. Ja, schlimm
Ja,
sowas.
Mensch. Ja, gegen Matt Hughes. Oh, 2009 hat er gegen Diego Sanchez gewonnen, übrigens. Den haben wir
Na,
hier.
Wahnsinn. Der kämpft ja auch noch, der
Ja,
Sanchez.
auf der Maincard sogar jetzt, ne?
Genau,
Ja, aber gut. Mensch. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Ich freue mich
ja.
auf eine geile Fight Night. Also.
Ja. Absolut. Ja. Und ich freue mich drauf. Ich bin das Wochenende daheim. Ich bin nicht unterwegs. Ich werde also live schauen können und ich werde es sowas von genießen. Das wird ein geiles Wochenende.
Auf jeden Fall, Matthias, danke für deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich verabschiede mich, Matthias. Das Schlusswort liegt wie immer bei dir.
Ja, vielen Dank und das Schlusswort möchte ich nutzen. Schaut bitte beim Carsten auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Gibt ein cooles Video über John Jones. Damit könnt ihr euch so richtig in Stimmung bringen für das kommende Wochenende und den Kampf mit dem gleichnamigen John Bones Jones.